Guten Tag zusammen, das ist NDR 2 am Sonntag. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. Der NDR 2-Kurier, den hat jetzt Antje Seiler.
Guten Tag. Münchner Sicherheitskonferenz berät über Lage in Nahost und Syrien. Irakische Armee startet Anti-IS-Offensive in Westmosul. Goldener Bär der Berlinale geht nach mehr als 40 Jahren nach Ungarn. Und das Wetter dicht bewölkt und teilweise auch Regen bei 5 bis 8 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR 2-Kurier.
Bei der internationalen Sicherheitskonferenz in München prallen schon Welten aufeinander. Aber man redet miteinander, tauscht seine Standpunkte aus und manchmal wird genau aus sowas ja auch eine Lösungsidee. Bei den Schwerpunktthemen heute, Nahost und Syrien, sind die Fronten ziemlich verhärtet. Aber es gibt hier einen neuen Mitspieler, die neue US-Regierung nämlich. Clemens Fehrenkotte für NDR 2 in München. Das Team von US-Präsident Trump will zum Beispiel nicht zwangsläufig an der Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser festhalten. Stößt das nicht alle vor den Kopf, die sich seit Jahren genau darum bemühen?
Also es gab hier am Vormittag eine kleine, natürlich nicht repräsentative Umfrage. Die Moderatorin, die hatte den israelischen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman vor sich, sprach man über Zwei-Staaten-Lösung, über das, was zum Teil Trump vorgeschlagen hatte. Dann fragte sie ihn, wer hier im Saal ist für die Zwei-Staaten-Lösung? Fast alle Hände gingen hoch und sagt natürlich dann gleichermaßen, daran müsse festgehalten werden. Insofern, sicherlich war das ein Versuch, aber er stößt bei vielen hier nicht auf Gegenliebe. Die wollen tatsächlich auch dranbleiben. Auch der türkische Außenminister, der heute Vormittag da war, sagte, wir bleiben dabei. Der saudische Außenminister, wir bleiben bei der Zwei-Staaten-Lösung. Insofern, ja, es war ein Thema, aber nein, es scheint mir gegenwärtig international nicht mehrheitsfähig zu sein.
Gäbe es denn überhaupt eine Alternative zu dieser Zwei-Staaten-Lösung?
Die Alternative lautet natürlich eine Einstaatenlösung. Und dann geht es entscheidend nur darum, welche politischen Rechte bekommen dann alle Palästinenser, die jetzt gegenwärtig auch noch in der besetzten Westbank leben, in Ost-Jerusalem. Haben die gleichen politischen Rechte, dann gibt es einen demokratischen Staat, einen. Allerdings wäre das nicht mehr ein jüdischer Staat, sondern da werden natürlich die Mehrheitsverhältnisse auch politisch neu orientiert. Und das ist etwas, was gegenwärtig die israelische Regierung nicht will.
Der nächste dicke Themenbrocken ist ja der Bürgerkrieg in Syrien. Gibt auch da die neue US-Regierung, sagen wir mal, neue Impulse?
Indirekt eher. Die neue US-Regierung hat sehr, sehr massiv, das hat auch hier der Vizepräsident Pence auch nochmal gesagt, sehr, sehr massiv Kritik geäußert am Iran. Und Iran ist halt nochmal die Hauptstützmacht für Bashar al-Assad. Das ist etwas, was gegenwärtig sehr, sehr hier thematisiert wird. Es war auch der saudische Außenminister, der hat fast wortwörtlich genau das Gleiche gesagt wie der neue amerikanische Präsident. Der große Feind sei Iran. Da müsse man gegenwärtig auch kräftig dagegenhalten. Das müsse Konsequenzen haben. Das sei der größte Sponsor von Terrorismus. Und in der gleichen Tonart ist auch die US-Regierung. Das sieht nicht danach aus, dass es gegenwärtig auf der anderen Seite, nämlich dann auch mit dem Iran, muss man zu einer politischen Lösung kommen über die Syrien, dass es da Fortschritte geben wird. Das glaube ich dort nicht.
Sicherheitskonferenz in München beschäftigt sich zum Abschluss mit Nahostkonflikt und Syrien. Clemens Fehrenkotte für NDR 2 in München. Es könnte der Sieg über die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak sein. Die Armee hat eine neue Militäroffensive auf Mosul gestartet. Mosul ist die letzte große Stadt im Irak, in der die Islamisten noch das Sagen haben. Seit Mitte Oktober kämpft dort die Armee und der Osten der Stadt ist auch wieder in der Hand der Iraker. Jetzt sollen die IS-Kämpfer auch aus dem Westen endgültig vertrieben werden. Dort sitzen laut UN aber noch bis zu 700.000 Zivilisten fest. Und die Regierung verspricht, auf die Rücksicht zu nehmen.
Es gehe jetzt vor allem darum, die Einwohner Mosuls zu schonen, sagte Haider al-Abadi, der irakische Ministerpräsident, am Morgen im Staatsfernsehen. Die Befreiung der Menschen sei wichtiger als die Eroberung von Gebieten. Die Armee werde die Bedürfnisse der Zivilisten berücksichtigen, man werde die Einwohner und die Flüchtlinge gut behandeln und versorgen. Die Offensive wird von einer internationalen Koalition unter Führung der USA aus der Luft unterstützt. Mehrere hundert US-amerikanische Militärexperten beraten die irakische Armee am Boden. Seit dem Beginn der Operation heute Morgen um 7 Uhr hat der Feind viele Verluste erlitten, erklärt Famer Shaker, ein General der irakischen Armee. 23 IS-Kämpfer wurden getötet. Die internationale Koalition hat bei ihren Luftangriffen mehrere Militärfahrzeuge zerstört. Man dürfe allerdings keine Illusionen haben, betont der ehemalige irakische Offizier El-Wahhabi im staatlichen Fernsehen. Fernsehen. Es wird viele Opfer und Zerstörungen geben. Aus militärischer Sicht ist es wichtig, dass die IS-Banden Richtung Westen, also nach Tel Afar, fliehen, damit wir in den Westteil von Mosul eindringen können. Aber es wird schwierig. In zwei Vierteln der Altstadt gibt es nur enge Gassen. Man kann die Viertel nicht intensiv beschießen. Mosul ist die letzte große Stadt des Landes, die teilweise noch vom IS gehalten wird. Nach ihrer Rückeroberung wäre der IS im Irak weitestgehend besiegt. Im Rahmen des Sturms auf West-Mosul rückt die irakische Armee mit ihren Verbündeten derzeit vor allem auf Gebiete in den südlichen Außenbezirken vor, wo sich unter anderem der Flughafen der Stadt befindet. Die Lage im Westen Mosuls sei katastrophal, erklärte ein UN-Hilfskoordinator. Eltern könnten ihre Kinder kaum noch ernähren. Jedes zweite Lebensmittelgeschäft sei geschlossen, ebenso viele Bäckereien. Die Menschen würden Möbel, Müll oder Gegenstände aus Plastik verbrennen, um ihre Häuser zu heizen.
Irakische Armee startet Offensive gegen IS in West-Mosul. Jürgen Striak, NDR2 Kairo. Und diese Themen sind heute auch noch wichtig. Opel-Standorte in Deutschland sollen offenbar auch nach geplanter Übernahme bestehen bleiben. Wie die Bild am Sonntag berichtet, will der französische PSA-Konzern Opel als eigenständige Marke weiterführen. Außerdem sollen betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018 ausgeschlossen sein. Dem Bericht zufolge hat PSA entsprechende Zusagen gegenüber dem Kanzleramt in Berlin gemacht. Weltgrößte Segeljacht A in Gibraltar beschlagnahmt. Einer örtlichen Zeitung zufolge fordert die Werft Nobis Krug aus Schleswig-Holstein noch etwa 15,3 Millionen Euro für den Schiffbau vom Auftraggeber. Die Anwälte der Werft sollen beim obersten Gericht des Überseegebietes einen Anspruch wegen Vertragsbruch eingereicht haben. Laura Dahlmeier hat bei der Biathlon-WM erneut Gold geholt. Sie gewann zum Abschluss in Hochfilzen das Massenstartrennen vor Susan Dunkley aus den USA. Für Dahlmeier war es bei dieser WM bereits die 5. Goldmedaille. Das hat vor ihr noch keine Biathletin geschafft. And the Oscar goes to... Naja, nicht ganz. Den gibt's erst in einer Woche. Aber die Preise der Berlinale, die gab's gestern Abend schon, nach 10 Tagen Kinomarathon. Und der wichtigste Preis, der Goldene Bär für den besten Film, ging zum ersten Mal seit über 40 Jahren nach Ungarn. Ausgezeichnet wurde Körper und Seele von Regisseurin Ildikó Enyedis. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Und auch die Gala selbst gestern war eher ungewöhnlich und ein bisschen schräg.
Danke, Berlin.
Als der österreichische Schauspieler Georg Friedrich seinen silbernen Bären als bester Darsteller erhält, nimmt er erstmal seinen Kaugummi aus dem Mund, klebt ihn an die Bärentatze und zitiert ein Gedicht.
In the desert I saw a creature. Naked.
Nicht alle Preisträger gehen so lässig mit ihrer Auszeichnung um.
This moment is too much extreme emotion to handle. Actually, I wish I invite my psychoanalysis with me in this moment.
Aber der Therapeut von Raed Andoni ist nicht dabei. Deshalb muss der palästinensische Regisseur mit seinem silbernen Bären für die beste Dokumentation alleine klarkommen. Und Aki Kaurismäki, der preisgekrönte finnische Regisseur, kommt gar nicht erst nach vorne, um seinen Bären in Empfang zu nehmen, sondern bleibt im Publikum sitzen. Als Moderatorin Anke Engelke ihm den silbernen Bären dort überreicht, brabbelt er seine Dankesworte statt ins Mikrofon einfach in den Bären hinein.
Ladies and gentlemen,
wait, here, we have a microphone. You want a microphone?
Ladies and gentlemen, thank you very much.
Bei den Filmschaffenden geht es weder um Political Correctness noch ums geschliffene Reden. Die Kreativen bringen andere Talente mit. Und was dazugehört, bringt Berlinale-Leiter Dieter Koslik auf den Punkt.
Ich möchte allen Filmemachern von allen 403 Filmen, die wir hatten, danken, dass sie versucht haben, in diesen 10 Tagen die Welt mit Poesie zu retten.
Dazu zählt natürlich auch der Gewinner des Goldenen Bären. Die zum besten Berlinale-Film auserkorene ungarische Liebesgeschichte On Body and Soul. Die beiden verschlossenen, verletzlichen Hauptfiguren lernen sich bei der Arbeit in einem Schlachthaus kennen. On Body and Soul erzählt von einer zarten Annäherung, in einer kalten Umgebung. Dieser Film hat die Berlinale Jury tief berührt, sagt Jurypräsident Paul Verhoeven. Die Jury hat sich in diesen Film verliebt, nicht nur wegen seiner herausragenden Handwerkskunst, sondern weil uns dieser Film an ein Wort erinnert, das wir oft zu leichtfertig verwenden, nämlich Mitgefühl. Auch von Korruption und Werteverfall erzählt On Body and Soul und ist damit genau das, wofür die Berlinale steht. Die Verbindung von Kunst und Politik.
Goldener Bär geht erstmals seit mehr als 40 Jahren nach Ungarn. Silke Mehring, NDR 2, Berlin.
Das war der NDR 2 Kurier um 12 mit Antje Seiler, Infos, Podcast. Alles wie immer online auf unserer Website ndr.de/ndr2 oder über die NDR Smartphone-App.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.